Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wir melden uns zurück aus den Sommerferien. Mir gegenüber sitzt der Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Er ist gerüchteweise in Italien gesehen. Dolce Vita hat sich bestens erholt. Stimmt das?
Doch, kann man durchaus sagen. Vielen Dank. Ja, schöne Ferien gesehen. Ja.
Super. Mein Name ist Christian Keller. Ich bin in der Normandie gesehen, bei 20 Grad und Regen. Und ich kann euch sagen, es hat sich auch gelohnt. Ich habe mich auch sehr gut erholt. Man hat sich vielleicht nicht so gut erholen können, wenn man vor einer Woche noch in der Ferien gesehen ist und auf die Aktienmärkte geschaut hat. Es ist einiges gelaufen. Und wir wollen, bevor wir aufs Tagesgeschehen gehen, wie wir es immer machen in dieser Sendung, noch ganz kurz einen Rückblick ziehen. Eben, was jetzt gelaufen ist, so die letzten paar Tage. Herr Merino, ziemlich genau, vor einer Woche, heute ist Montag, der 12. August, ist es zu einem Kurssturz gekommen an den Aktienmärkten in einer Aufarbeitung, Ihre Einschätzung, was ist eigentlich passiert?
Jawohl, also wir haben bei den Aktien und bei den Währungen relativ starke Bewegungen gesehen. Wobei bei den Aktien, würde ich sagen, sind das Bewegungen, die so in der Grössenordnung einmal bis zweimal in einem Jahr durchaus zu erwarten sind. Also kein Jahrzehnt- oder gar Jahrhundertereignis. Also sind ganz Bewegungen in einem Umfang, die relativ häufig sind. Also ich würde sagen, es war jetzt etwas, was einmal im Jahr durchaus passiert in einem Aktienmarkt. Und wir hatten eine Korrektur gehabt, ab Mitte Juli von insgesamt rund 15%, wenn man vom Höchstpunkt zum Tiefpunkt geht, also so irgendwie vom 17. Juli bis zum 5. August, also wenn man da in die Börse geschaut hat, in diesen zwei Wochen, dann wäre es jeden Tag ziemlich stark runter, oder? Jetzt hat sich das aber seit dem 5. August bis heute, 12. August, auch wieder schon um rund gut 5% erholt, sodass insgesamt eine Bewegung nach oben jetzt für den amerikanischen Aktienmarkt, aber nicht viel anders für den Schweizer Aktienmarkt, im Bereich von 10%, Schweizer Aktienmarkt vielleicht eher 5%. Also sind alles Bewegungen unter 10% Amplitude und da würde ich jetzt von einem kleinen Erdbeben reden, wo jetzt keine grossartigen bleibenden Schäden hinterlässt, bis heute auf jeden Fall.
Also ich würde das nicht so hochhängen, es hat zum Beispiel in der NZZ einen Kommentar gegeben, wo jemand geschrieben hat, die Frage ist, ist es einfach ein Kurssturz oder ist es wirklich ein Crash? Und hat auch analysiert, dass es Vorzeichen gab, die auf das hingedeutet haben. Natürlich immer mit dem Schwerpunkt auch auf die Aktienmärkte in den USA und auf Tech-Titel.
Ja gut, egal wie man es nennt, am Schluss ist das Portfolio einfach weniger wert. Crash geht halt schneller. Eine Kurskorrektur kann sich über mehrere Wochen fortsetzen. Ist halt auch immer schwierig zu sagen, der Tiefpunkt von so einer Bewegung ist dann erreicht und man kann quasi wieder günstiger einsteigen. Das sind ja alles so Überlegungen, die im Markt dann stattfinden und natürlich pausenlos und intensiv und manchmal auch hysterisch kommentiert werden. Muss so sein. Wir haben auch nicht klare Beweggründe für die Korrektur. Also wir haben zum einen die Zuspitzung im Nahen Osten, zum anderen haben wir offenbar ein unerwarteter Zinsschritt von der japanischen Zentralbank mit der Konsequenz, dass quasi Finanzieren in Yen und Investieren in Dollar nicht mehr so attraktiv ist. Und dann hat man viele so Positionen offenbar wieder storniert oder aufgelöst. Sogenannte Carry Trade, also das heisst Finanzieren in einer Währung mit wenig Zinsen, zum Beispiel der Yen, und Investieren in eine Währung mit viel Zinsen. Und das geht natürlich so lange gut, bis sich die Währungen nicht in die falsche Richtung gegeneinander entwickeln. Also wenn der Dollar dann stärker wird und wenn der Yen dann stärker wird und der Dollar schwächer, dann hat man natürlich das Problem. Und das Problem ist ja auftreten in den letzten zwei Wochen.
Genau. Die Frage ist ja jetzt für die Anlegerinnen und Anleger, wie verhält man sich in so einer Situation, wie vermeidet man, dass man eben nicht hysterisch wird? Weil ich meine, es sind dann überall Schlagzeilen aufblinkt, oder? Da kommen sofort die immer schon alles gewusst haben, die dann schreiben, das ist jetzt die lange erwartete Korrektur, sei ja logisch. Andere sagen, nein, das kommt schon wieder gut. Das ist schwierig als Laie. Wie verhalten wir sich am besten aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist auch schwierig als Experte. Macht es ja nicht besser. Aber ich würde sagen, zum einen muss man immer ein bisschen skeptisch sein gegen die Ex-Post-Erklärungen. Oder? Also vor dem 15. Juli sind all die Themen, die nach dem 15. Juli in den Schlagzeilen sind, nicht in der Zeitung gewesen, oder? Und in dem Sinn ist es schwierig, vorauszusagen oder zu argumentieren, wie die Abhängigkeitsverhältnisse sind. Oder? Also Ursache und Wirkung. Zuerst ist die Marktkorrektur und dann kommen die Erklärungen, und nicht umgekehrt. Oder? Also in dem Sinn muss man immer ein bisschen skeptisch sein, wenn es heisst, wegen dem und dem hat die Börse heute 7% nach unten korrigiert. Natürlich ist im Markt eine gewisse Sicht über Gründe und auch wahrscheinlich, wenn man ganz nah am Handel ist, hört man auch die Motivationen der Anleger, warum sie verkaufen oder warum es einen Verkaufsüberhang gibt. Es gibt ja immer jemanden, der kauft. Das darf man ja nicht vergessen. Oder? Die Transaktion ist ja nur möglich, wenn es auch Käufer gibt bei dem Preis. Also in dem Sinn sind die Erklärungen über die Dynamik vom Markt, das heisst, was sind Kräfte, wo das bewirken, wo wir in den letzten Tagen beobachtet haben. Sollte man eh mal generell skeptisch sein. Oder? Was sind plausible Erklärungen, was sind Erklärungen, die sich aufdrängen, weil politische Krisen sind oder weil andere wirtschaftliche Parameter kommuniziert werden. Zum Beispiel würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass die USA näher an einer Rezession stehen soll als am 14. Juli. Also ich sehe nicht ein, was sich jetzt fundamental am Kurs und an der Dynamik der US-Wirtschaft soll geändert haben. Auch die Wahl von der Kamala Harris als demokratische Präsidentschaftskandidatin ist ja schon bekannt gewesen. Also, dem kann man es auch nicht in die Schuhe schieben, dem Faktor. Also da muss man ein bisschen skeptisch sein. Und am Schluss ist halt einfach die Frage, sind die wirklich wichtigen Parameter wie Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt, Geldpolitik und vielleicht auch die geostrategische Situation, sind die wirklich signifikant anders als vor 2 Wochen? Und da würde ich sagen, eher nein. Von dem her glaube ich nicht, dass das eine Krise ist, die ewig lang weiterwirkt an der Börse.
Ist denn Stand jetzt noch ein gutes Börsenjahr, nachdem wir jetzt den Kurssturz oder den starken Rückgang hatten?
Ja, wir haben immer noch seit Anfangsjahr eine Gesamtrendite bei Schweizer Aktien von über 8% oder so, bei US-Aktien 15%. Das ist überdurchschnittliches Anlagejahr, zumindest für den US-Markt. Auch Gold ist über 20% gestiegen. Wir haben Bewegungen gehabt bei den Währungen. Also der Franken ist wieder stärker geworden. Ist oft so, wenn Turbulenzen sind an der Börse, dass dann der Franken als sicherer Hafen fungiert. Das heisst, der Franken wird stärker und dann sagt man, der Franken sei ein sicherer Hafen. Oder? Das ist ja nicht, dass der Franken stärker wird, weil er ein sicherer Hafen ist, sondern er wird stärker und dann nennt man ihn einen sicheren Hafen, dann benutzt man das Bild. Der Euro ist einmal bei 93 Rappen gekehren. Das ist gut, wenn man im Euro-Raum in der Ferien war. Aber jetzt sind wir wieder Richtung 95. Der Dollar ist deutlich schwächer geworden. Am Mittwoch in 2 Tagen haben wir die Inflationszahlen für den Monat Juli. Da erwartet man wieder etwa 3%, also keine Überraschung. Wir haben sowieso nicht wahnsinnig grossartige Überraschungen gehabt. Die Arbeitsmarktzahlen sind dann plötzlich ein Grund gewesen am 2. Juli, am 2. August, Entschuldigung, wo quasi die Korrektur sollen ausgelöst haben, aber so außergewöhnlich sind die Arbeitsmarktzahlen auch nicht gewesen. Also insgesamt ist es ein bisschen schwierig, jetzt einen einzelnen Grund für die Korrektur anzuziehen, sondern es sind Bewegungen, die es immer wieder mal gibt.
Ja, noch eine letzte Frage zu diesem Blog, dann gehen wir weiter. Hat BKB, haben Sie die Situation genutzt für Zukäufe? Ist das auch etwas, was man machen sollte, als Anleger dann rein, wenn es zurückkommt und fundamental ja eigentlich gut aussieht immer noch?
Jawohl, wir haben dann am 5. und 6. und 7. August in meiner Ferien kurz telefoniert und überlegt und geschrieben, ob wir die Korrektur sollen nutzen. Wir sind neutral positioniert gewesen, das heisst, wir haben im Juni schon gesagt und verkauft. Oder? Wir haben quasi gefunden, jetzt ist es ein bisschen hoch und alles ist ein bisschen teuer bewertet und wir haben übergewichtig in Aktien seit Anfang November vom letzten Jahr. Ist also eigentlich gut gelaufen. Dann haben wir so gegen Mitte Juni gesagt oder am 21. Juni haben wir gerade verkauft. Jetzt reduzieren wir die Exposition. Von dem her haben wir gedacht, das geht eher seitwärts, nicht abwärts, sonst hätten wir immer so untergewichtet sein. Wir sind neutral gewesen, das heisst eher eine schwache Bewegung oder eher seitwärts im Großen und Ganzen. Und von dem her sind wir jetzt von der Anlageleistung nicht so getroffen gewesen durch die Korrektur. Natürlich, die Gesamtrendite ist jetzt ein bisschen tiefer als per Ende Juni, aber sie ist vielleicht 1% tiefer. Also mit einem so einem ausgewogenen Portfolio ist man jetzt bei 7%, nicht mehr bei 8%. Aber es ist immer noch gut, 7% im Plus, und das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Werden das sehen. Wir haben es erwogen, Zukäufe zu machen, haben aber uns entschieden, US-Obligationen zu kaufen, die wir in der Pipeline hatten als Idee. Wir haben es lange nicht gemacht wegen dem starken Dollar. Und jetzt mit der Schwächung vom Dollar zum Franken haben wir gefunden, es ist jetzt ein guter Moment, um ein bisschen US-Unternehmensanleihen in Dollar zu kaufen. Das haben wir jetzt gemacht.
Gut, das ist doch gerade ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt zu den tagesaktuellen Sachen gehen, reden wir über die USA. Sie haben in Ihrem Newsletter, den Sie einmal in der Woche verschicken, kann man übrigens auch abonnieren auf bkb.ch, da würde ich gerne darauf verweisen, thematisieren Sie ganz am Anfang, dass das Rennen um die amerikanische Präsidentschaft wieder offen ist. Wir haben schon mal kurz darüber geredet, aber die entscheidende Frage nochmal aus Anlegersicht: Ist es so entscheidend, ob jetzt die eine oder der andere das Rennen macht?
Ich glaube, es ist für die kurzfristige Ausrichtung von der amerikanischen Wirtschaftspolitik schon wichtig. Es kann schon Marktbewegungen geben, oder? Weil es sind ja immer die gleichen Themen. Es sind einerseits Fiskalpolitik, also Steuergesetzgebung, die sich verändert in die eine oder andere Richtung. Es ist die Aussenpolitik, die sich verändern kann. Die Handelspolitik, Zoll und Importhemmnis oder Öffnung, das sind wichtige Themen. Was sich vermutlich nicht verändert, ist die Ausgabefreudigkeit von der letzten 3 US-Administrationen oder 4 sogar, wo jedes Jahr etwa 4% mehr Geld ausgeben, als sie fiskalisch einnehmen, oder? Und das ist natürlich langfristig nicht nachhaltig. Also irgendwann muss die USA wieder mehr Budgetdisziplin beweisen oder starkes Wirtschaftswachstum generieren, oder beides. Also das haben aber die Demokraten und die Republikaner eigentlich relativ nonchalant. Beide sind grosszügig mit dem Geld umgegangen. Der Biden hat das Investitionsprogramm staatlich unterstützt, in unter anderem auch in erneuerbare Energie, aber auch in andere Bereiche. Und die Republikaner werden sicher auch mit der Staatskasse eher grosszügig umgehen, wenn sie mit dem Donald Trump Präsidentschaft erreicht. Man darf aber nicht vergessen, der US-Präsident, der führt die Exekutive, also entspricht unserem Bundesrat, halt in Einzelpersonenformat. Und die Judikative und die Legislative sind wie bei uns im Parlament und in der unabhängigen Rechtsprechung. Und die USA sind auch mit strengen Standards ein Rechtsstaat. Trump steht ja schließlich vor Gericht. Aus verschiedenen Gründen, aber und ich würde sagen, dass vielleicht die Bedeutung von einer Präsidentschaftswahl auch ein bisschen überspitzt dargestellt wird. Also Demokraten und der Joe Biden beschreibt jetzt das als eine Schicksalswahl zur Rettung von der Demokratie. Man kann seine Beweggründe verstehen für das. Andererseits ist das vielleicht auch ein bisschen sehr zugespitzt formuliert. Oder geht es jetzt wirklich um das, wenn mehr als die Hälfte der Amerikaner sich für den Trump entscheidet, dann ist er 4 Jahre Präsident und dann kommt jemand anders. Also, und in den vergangenen Amtsperioden sind ja eigentlich von den Präsidenten jeweils nur relativ wenige Geschäfte wirklich verändernd erfolgreich durchgesetzt worden. Also in dem Sinn, glaube ich, muss man auch zumindest trotz der Aussage, dass das jemand von den wichtigsten Männer oder Frauen in der Weltpolitik ist, gleich auch noch die Relationen sehen in einem Kontext mit Gewaltenteilung und mit rechtsstaatlicher Struktur. Also ich glaube, da riskiert man manchmal ein bisschen zu überporträtieren.
Gut, dann bleiben wir noch in den USA. Die US-Notenbank, die gibt sich bockig, die will nichts wissen von Zinssenkungen. Vermasselt ihnen das so ein kleines Jahr. Sie haben ja schon mehrfach hier Prognosen gemacht. Ich erinnere mich an Gespräche Anfang Jahr und das wird immer wieder verschoben. Ja. Was ist los dort?
Ja, die Inflation ist halt hartnäckig. Wir haben halt immer noch 3% Inflation und die US-Notenbank sieht offenbar keine bedrohliche Abschwächung von der Wirtschaftsdynamik. Oder? Auch der Arbeitsmarkt ist relativ stabil. Also die US-Notenbank haltet fest an ihrem Auftrag von der Preisstabilität und 3% Inflation ist zu viel. Und dann haben sie halt Geduld und die Standhaftigkeit, die Zinsen so lange oben zu lassen, bis die Inflation wirklich richtig 2% abtaucht oder die Überzeugung genügend gross ist, dass das passieren wird. Aber nichtsdestotrotz sind 7 Zinsschritte oder 6 Zinsschritte für den US-Dollar nach oben im Markt bis Mitte nächstes Jahr eingepreist. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben, auch wenn es wirklich schwierig war, die Inflationsentwicklung Anfang von dem Jahr richtig zu prognostizieren. Also es ist hartnäckiger gewesen. Aber wir haben auch keinen Wiederanstieg gesehen von der Inflation. Es hat ja auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, die Inflation steigt wieder an und 5% ist nicht genug. Wir brauchen mehr als 5% Leitzinsen. Also das ist ja auch nicht passiert. Also wir sind einigermaßen in dem Szenario-Trichter, wo die US-Notenbank gezeichnet hat. Der Markt hat immer so ein bisschen darauf gedrängt, dass die Zinssenkungen kommen. Jetzt sind sie halt latent noch versprochen, sozusagen. Oder die Verheißung von der Zinssenkungen ist nach wie vor ein unterstützender Faktor für die Finanzmärkte, also für die Börse, für die Aktienmärkte.
Und die Hoffnung haben noch nicht aufgegeben, auch sie hoffen auf den September, wo ja dann der nächste Entscheid sollte kommen, und man hofft,
jetzt
dass...
Ja, jetzt könnte September, ja. Und auch für die Schweizer Nationalbank, auch die Erwartung von einem. Manchmal wird sogar über einen Doppelschritt von 0,5% diskutiert oder spekuliert im Markt. Wir haben auch die Zinskurve in der Schweiz, die deutlich runter ist. Oder? Die Hypotheken sind wieder 5-Jahres- oder 10-Jahres-Hypotheken sind so günstig wie schon länger nicht mehr. Oder? Das sieht man auch ein bisschen, die Inflationserwartungen und Geldpolitikerwartungen manifestieren sich dann auch in den langfristigen Zinsen.
Herr Merino, wir haben jetzt schon 16 Minuten lang geredet. Wir nehmen uns immer vor, nicht länger als 15 Minuten zu reden. Jetzt haben wir ein bisschen spezielle Sendung, weil wir haben Sommer gehabt. Darum eine letzte Frage noch. Sie haben am Anfang von den fundamentalen Daten geredet, die wichtig sind bei einer Beurteilung. Sie haben auch im Newsletter drin, wie die US-Wirtschaft unterwegs ist. Hier vielleicht generell auch noch die Frage, wie robust ist die Wirtschaft global unterwegs? Was kann man zu dem noch sagen, wenn man die Aktienmärkte beurteilt?
Eben, wir haben in den USA eigentlich ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 2,5% knapp. Das ist die Konsensusprognose. Das dürfte auch erreicht werden im 2024. Dann bleibt der Wachstumsausblick für die USA eigentlich einigermaßen robust. Dann in der Eurozone wenig, deutlich unter 1%. Deutschland sehr nahe bei 0, vielleicht leicht positiv, vielleicht gar nicht positiv. Da haben wir ein Wachstumsdefizit in der Eurozone und China, trotz einiger Probleme auch in der Wirtschaft, auch mit Wachstumsraten knapp 5%, eher ein bisschen drunter. Also insgesamt haben wir eine Weltwirtschaft, die wächst, die nicht sehr schnell wächst, die immer ein bisschen bedroht ist, dass das Wachstum könnte sich noch weiter könnte verlangsamen, oder? Das wäre keine gute Nachricht, aber im Moment mit dem aktuellen Fluss von Daten über Aktivitätsparameter sehen wir eigentlich das Bild von einem moderaten, aber nahe am langfristigen Durchschnitt wachsenden BIP vom global als realistisch an. Oder?
Gut, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Dann wären wir am Ende von dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche.
Vielen Dank Ihnen auch. Merci.
Das war es von Prime Invest. Wenn ihr die Sendung noch nicht abonniert habt, dann macht das unbedingt. Die Sendung ist kostenlos und gibt euch immer mit einem lokalen Blickwinkel eine spannende, wichtige Einschätzung, was an der globalen Aktienmärkten läuft. Auch euch weiterhin eine gute Woche. Auf Wiederhören.
Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel für Basel.